Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Wer noch die Folgen des Atomgaus vor Augen hat, der wird es vielleicht eher abstrus finden. Die Ukraine will die Reaktorruine von Tschernobyl auf die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes setzen lassen. Mehr über die Motive hören Sie gleich. Deutschland wird sein selbstgesetztes Klimaziel für 2020 wahrscheinlich übertreffen. Es geht auch ohne Kaufen. Wir stellen Ihnen Miet- und Pachtmodelle für Photovoltaikanlagen vor. Wir berichten, wie die EU-Kommission Landwirte dabei fördert, Alternativen zu Glyphosat und Co. zu erproben. Und wir stellen Ihnen die Ergebnisse der Stiftung Warentest vor, die Babypreis untersucht hat. Klassenziel beim Klimaschutz für 2020 erreicht, ja sogar übertroffen. Das rechnen heute die Experten der Denkfabrik Agora Energiewende für Deutschland vor. Theo Gers in Berlin. Das eigentlich schon abgeschriebene Ziel für 2020 sah ja 40% weniger Emissionen gegenüber 1990 vor. Was steht denn jetzt in Aussicht?
Ja, das Ziel, Sie sagen es, Frau Reimer, war 40% minus 40%. Dann kam Corona und damit kamen auch die Einbrüche in der Wirtschaft und der sinkende Energieverbrauch. Und unterm Strich hat es eben Deutschland auch über diese 40%-Marke gehievt. Der Treibhausausstoß lag letztes Jahr um 42,3% unter dem Wert von 1990. Und das, Frau Reimer, ist doch ziemlich deutlich.
Jetzt ist die Frage natürlich, wie viel ist Corona-bedingt? Kann man das sagen?
Ja, die Experten von Agora Energiewende haben berechnet, dass Deutschland insgesamt letztes Jahr 722 Millionen Tonnen ausgestoßen hat an CO2. Das waren 80 Millionen weniger. Und etwa zwei Drittel davon sind auf das Konto der Corona-Pandemie gegangen. Ohne die Pandemie, auch das ist interessant, Frau Reimer, wäre das CO2-Ziel dagegen nicht erreicht worden. Wir wären nur auf minus 37,8% gekommen. Denn auch das muss man kritisch sagen, es passiert hierzulande immer noch zu wenig, um den CO2-Ausstoß zu drücken. Er geht runter im Energiesektor, bei der Stromproduktion. Da hatten wir im letzten Jahr 12% weniger Strom aus konventionellen Kraftwerken als ein Beispiel. Aber es passiert zu wenig im Verkehr und vor allem auch im Gebäudesektor.
Ja, jetzt ist natürlich trotzdem auch noch jede Menge Kohlekraftwerke am Netz. Die Ansage, die die Agora Energiewende Denkfabrik macht, ist auch, der Stromverbrauch wird steigen. Das heißt, wie stark, ja, welche Rückschläge sind da möglicherweise ab 2021 dann wieder zu erwarten, wenn sich alles normalisiert?
In der Tat, Frau Reimer, der Stromverbrauch wird wieder steigen. Das ist in der Tendenz richtig. Ein Stichwort ist die E-Mobilität, aber das ist nicht das einzige Stichwort. Und es gibt ja dann auch die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie, auf eine Erholung der Wirtschaft. Und auch wenn das jetzt am 4. Januar eines neuen Jahres etwas schwer zu beziffern ist, wie lange der Lockdown beispielsweise noch dauern wird, also wann wir aus diesem Tunnel endlich auch rauskommen, wir sehen ja immer nur das Licht am Ende des Tunnels, um es mal so auszudrücken. Aber wenn man das alles nimmt, wenn man den aktuellen Konjunktur Optimismus als Grundlage nimmt, dann wird natürlich mit anziehender Produktion auch der CO2-Ausstoß in diesem Jahr leider wieder steigen. Wir werden auch nicht 4% weniger Strom verbrauchen wie im letzten Jahr, sondern wieder mehr. Es wird mehr Verkehr geben. Und insofern sieht alles danach aus, dass 2021 es mit dem CO2-Ausstoß wieder raufgehen wird. Ob wir die Werte von 2019 um die 800 Millionen Tonnen wieder erreichen werden, das ist im Moment fraglich. Aber eigentlich, das ist klar, bräuchten wir viele 2020er Jahre mit einer Bilanz wie der des letzten Jahres.
Und es wird ja eher schwieriger, denn die Europäische Union hat sich ja als Ziel für 2030 55% Reduktion gesetzt, wo Deutschland eigentlich auch noch nachschärfen müsste. Theo Gers informierte über das Klimaziel für 2020, das Deutschland erreicht, dank Corona. Danke, Theo Gers, für diese Information. Solarstrom vom eigenen Dach, das ist für viele attraktiv, doch es ist auch aufwendig. Die Anlage muss gebaut werden, Anmeldung und Abrechnung sorgen für bürokratischen Aufwand. Es geht aber auch einfacher. Energieversorger bieten Photovoltaikanlagen zum Pachten an. Die sind dann immer noch auf dem eigenen Dach, aber die Arbeit, die erledigen andere. Allerdings nicht umsonst. Wie attraktiv solche Angebote sind, hat Janis Karmesin für uns in Erfahrung gebracht.
Vor 3 Jahren begann Hans-Joachim Meyer aus Bettburg bei Köln, sich Gedanken um seinen Stromverbrauch zu machen. Wegen der steigenden Energiepreise und mit Blick auf die Klimakrise wollte er Solarstrom vom eigenen Dach, entschied sich aber gegen den Kauf und für eine Miete von Photovoltaikmodulen.
Da zahlen wir monatlich 77 Euro und mehr haben wir nicht an Nebenkosten. Die Einspeisevergütung kann man nochmal abziehen und dann haben wir allerdings keinen Speicher, sodass wir nachts dann eben wieder Strom beziehen müssen. Aber wir liegen weit unter dem, was wir bis jetzt immer gezahlt haben.
Die Pachtmodelle versprechen zum monatlichen Fixpreis alle Vorteile einer eigenen Anlage. Und das ohne tausende Euro Investitionskosten zu Beginn. Der Stromeigenverbrauch ist bei Anlagen mit weniger als 10 Kilowatt Peak Leistung von der EEG-Umlage befreit, die 2021 6,5 Cent pro Kilowattstunde betragen wird. Gleichzeitig kassieren die Hauseigentümer die volle Vergütung für den Überschussstrom, der ins Netz eingespeist wird. Bei Anlagen, die diesen Dezember in Betrieb gehen, sind das für jede Kilowattstunde Strom 8,5 Cent. Um die Abrechnung und sonstige Bürokratie kümmert sich das Energieunternehmen.
Alles wird von denen organisiert, von der Planung bis zum Aufbau. Da ist dann Wartung, Versicherung. Und wenn was kaputt geht, kommen die sofort raus und dann wird das auch erledigt.
Diese Rundum-Sorglos-Anmutung macht die Mietmodelle attraktiv für Menschen, die zwar Ökostrom vom eigenen Dach beziehen, sich aber möglichst wenig damit beschäftigen wollen. Martin Brandis vom Verbraucherzentrale Bundesverband betont aber:
Das ist nicht so, dass sie diese Leistungen dann geschenkt kriegen, sondern das macht sich dann irgendwo im Preis auch bemerkbar. Und dazu muss man sagen, und da kommen wir eben auch auf Untersuchungen der Verbraucherzentralen zurück, dass das nicht jedes Mietmodell wirtschaftlich ist.
Als die Verbraucherzentrale NRW vor 3 Jahren verschiedene Anbieter von Pachtmodellen für Photovoltaik verglich, bewerteten die Verbraucherschützer nur 3 von 13 als wirtschaftlich. Die anderen Anbieter zeichneten mit fehlerhaften Kalkulationen vorab ein vollkommen utopisches Bild davon, wie profitabel die Anlagen tatsächlich sein würden. Deshalb warnt Eugen Eichmann von der Energieagentur NRW:
Die Kalkulation sollte realistisch sein, also maximal 2% Strompreissteigerung angenommen haben als Beispiel und nicht 5-6, wie manche es machen. Dann rechnet sich natürlich jede PV-Anlage super.
Auch die Eigenverbrauchsquote sollte realistisch geschätzt sein. Ohne Batteriespeicher auf maximal 20-30%. Weitere Punkte auf der Checkliste: Sind Wartungen und Reparaturen vollständig in den Mietbetrag eingepreist? Und was passiert nach Ablauf der Vertragslaufzeit von in der Regel 20 Jahren?
Es gibt Angebote, bei denen der Mieter die Anlage zu einem Restwert kaufen kann. Es gibt auch gegebenenfalls Modelle, bei denen die Anlage dann kostenpflichtig wieder vom Dach montiert wird. Das ist keine so günstige Lösung für den Mieter,
sagt Martin Brandis vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Unter dem Strich betonen die Experten: Mietmodelle zu seriösen Konditionen können ein Gewinn für die Energiewende sein. Denn sie machen Solarstrom für Menschen attraktiv, die möglichst wenig Arbeit mit ihren Photovoltaikanlagen haben wollen. Gleichzeitig betont Eugen Eichmann von der Energieagentur NRW:
Also grundsätzlich kann man dazu sagen, dass jeder, der sich eine Anlage leisten kann vom Kauf her oder über die KfW zum Beispiel den Kredit beanspruchen will für so eine Photovoltaikanlage, damit natürlich finanziell besser fährt als mit der Miete.
Wer also einfach nur die Investitionskosten für die Installation von Photovoltaik scheut, sollte neben Angeboten für ein Pachtmodell immer auch eine Kreditfinanzierung in Betracht ziehen.
Yannis Karmesin über Pachtmodelle für Photovoltaikanlagen. Im April 1986 erschütterte der bislang schlimmste Atomunfall der Geschichte das Kernkraftwerk von Tschernobyl in der heutigen Ukraine. Innerhalb weniger Tage starben mehr als 30 Menschen sofort an der Strahlung. Rund 350.000 Menschen wurden vertrieben. Millionen wurden einer hohen Strahlenbelastung ausgesetzt mit entsprechenden Folgen. Auch Tote. Ja, wie viel es tatsächlich waren, ist Gegenstand heftiger Debatten. Das Gebiet um das Kernkraftwerk, einst das Stolz der Sowjetunion, das ist in menschlichen Dimensionen für immer verändert. Nun hat die Ukraine angekündigt, Tschernobyl als UNESCO-Welterbe vorzuschlagen. Frage an die Kollegin Dagmar Röhrlich: Wie kommt das? Worum geht's da genau?
Ja, also im März will man das machen. Und zwar will man Teile der Sperrzone als Welterbe anerkennen lassen, unter anderem halt auch die Stadt Pripyat. Und die Entscheidung könnte 2023 fallen.
Welche Bedingungen muss so ein Welterbe erfüllen?
Ja, Welterbe, das können Stätten von außergewöhnlichem universellen Wert sein. Sprich entweder Meisterwerke des menschlichen schöpferischen Genies, wie es auf der UNESCO-Homepage steht, oder Zeugnisse untergegangener Zivilisationen. Oder eben auch Stätten, die mit besonderen Ereignissen verbunden werden können. Und das wäre dann in Tschernobyl der Fall.
Warum macht die ukrainische Regierung das?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen möchte man sicherstellen, dass die zerfallenden Gebäude halt auch für künftige Generationen erhalten bleiben. Und das kann man natürlich besser, wenn Touristen kommen. Und den Tourismus zu fördern und damit Geld einzunehmen, das ist wohl der wichtigste Grund. Der Katastrophentourismus dort boomt ohnehin. 2019 kamen 124.000 Touristen in diese ziemlich abgelegene Gegend.
Sie waren ja selber auch mehrfach da. Ist denn der Ort für Touristen überhaupt sicher angesichts der Strahlungssituation?
Also für Touristen bin ich da sehr skeptisch. Die Unternehmer werben damit, wenn jetzt jemand mit ihnen und dem Bus durch die Gegend fährt dort, dann bekäme er weniger Strahlung ab als bei einer Röntgenaufnahme des Thorax. Aber beim Strahlenschutz gilt ja, dass es linear das Risiko ist und es keinen Schwellenwert gibt, ab dem es riskant ist. Und damit ist jede zusätzliche Strahlung zu vermeiden. Außerdem neigen Touristen dazu, das habe ich auch selbst gesehen, gerne mal Souvenire mitzunehmen, beispielsweise ein bisschen Moos abzuknabbern, irgendwo abzuschaben. Und Moos, ja, ist Strahlenfänger und von daher nehme ich mir da viele Radionuklide mit nach Hause, unnötigerweise. Die Leute sind sehr unbedarft, ihnen ist gar nicht klar, wo sie da eigentlich sind.
Und was kann man dann überhaupt sehen?
Ja, das Gebiet selbst ist stark verändert. Das hat kaum noch etwas damit zu tun, wie es vor 15, 20, 25 Jahren war. Die meisten Kolchosengebäude oder auch die alten Bauernhäuser, die sind inzwischen zerfallen oder abgerissen worden oder überwuchert. Und wenn man jetzt Pripyat nimmt, das ist eine Weltuntergangskulisse geworden. Da sind Gasmasken arrangiert worden, Puppen, Graffitis überall. Das ist eine Geisterbahn, aber nicht mehr die sowjetische Musterstadt, die man eigentlich sehen müsste, um zu verstehen, warum die Leute beispielsweise, in Sichtweite ist das Kernkraftwerk, ist eine Explosion, bei der ein 1000 Tonnen schwerer Deckel hochfliegt. Ich höre das auch, aber ich mache trotzdem weiter, als wäre nichts. Also die gesamte Ideologie, die dahinter stand, die ist überhaupt nicht mehr erfahrbar. Es geht nur noch um den Nervenkitzel. Und inzwischen kann man auch in den Block 4 rein, also in den Havaristen selbst, sogar gegen viel Entgelt in den Schaltraum. Und da hört es wirklich irgendwo mal auf mit dem Tourismus.
Also, und was glauben Sie, ist jetzt das Motiv?
Geld. Zum einen, die Unternehmer wollen unbedingt den Weltkulturerbestatus haben, damit halt Geld in die Erhaltung fließt. Und das Land braucht Geld. Es ist arm, die Ukraine, und Tschernobyl ist ein Erbe, das immens teuer zu beseitigen ist. Dort läuft im Moment der Rückbau und ohne internationale Hilfe läuft da eigentlich gar nichts. Die Touristen fahren also irgendwo hin, wo in einer Konditionierungsanlage Brennelemente aufbereitet werden, wo jeder Waldbrand Massen an Radionukliden hochbringen könnte. Also es ist wirklich keine sichere Zone. Man fällt nicht tot um, aber sicher ist es auch nicht. Und sie finden es einfach toll, dorthin zu fahren. Und das sollte man sich sehr gut überlegen, ob dieser Tourismus, Welterbe ist das eine, Tourismus ist etwas ganz anderes, ob man das wirklich fördern sollte.
Tschernobyl als mögliches Weltkulturerbe. Dagmar Röhrlich informierte über die Rahmenbedingungen. Bis 2030 soll der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln in der europäischen Landwirtschaft im Vergleich zu heute halbiert werden. Dieses Ziel hat Brüssel in seinem Green Deal wie auch in der Farm-to-Fork-Strategie vom Frühjahr 2020 festgeschrieben. Allerdings handelt es sich bei Farm-to-Fork tatsächlich bislang nur um eine Strategie, also ein Ziel der EU-Gesundheitskommissarin. Kein Beschluss mit Gesetzeskraft. Und die europäischen Agrarminister sind nicht begeistert. Vielleicht auch deshalb startete die EU-Kommission jetzt ein europäisches Netzwerk landwirtschaftlicher Demonstrationsbetriebe, die alternative Mittel und Methoden im Pflanzenschutz ausprobieren sollen. Ein Vierjahresprojekt von 16 EU-Staaten, darunter auch Deutschland, koordiniert von Frankreich. Zu den Details Susanne Krause aus Paris.
In einem Webvideo des Netzwerks DEFI berichtet Thomas Sorin, Winzer im Nordburgund, von seinem Umgang mit Agrarchemie. Seit 6 Jahren habe ich keine chemischen Unkrautvernichter mehr eingesetzt. Stattdessen verwendet Sorin eine Jätmaschine. Und er braucht heute weniger Fungizide als früher, dank der Erkenntnis, dass der falsche Mehltau die Rebstöcke vor allem während ihrer Blütezeit bedroht. Um im richtigen Moment einzugreifen, nutzt der Winzer die Daten des neuen regionalen Systems zur Wetterbeobachtung.
Depuis une dizaine d'années, mon IFT, je l'ai réduit de plus de moitié.
Innerhalb von 10 Jahren habe ich den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln um über die Hälfte reduziert. Der Ernteverlust wegen Krankheit ist minimal. Für weit mehr Schäden sorgt heute das Klima. Thomas Sorin ist einer von 3000 Landwirten des DEFI-Netzwerks. Dem gehören auch Getreide-, Obst- und Gemüsebauern an. Je nach Sparte sind sie in regionalen Gruppen von im Schnitt 10 Höfen zusammengeschlossen. Jeder Gruppe zur Seite stehen ein Berater sowie Agrartechniker und Forscher. Seine Existenz verdankt DEFI Frankreichs Plan zur Pestizidreduktion, Ecofito getauft, den die Regierung zur Jahrtausendwende auflegte. Die Fäden des Netzwerks laufen bei Nicolas Munier-Jolin vom staatlichen Agrarforschungsinstitut in Rae zusammen.
L'expérience montre l'intérêt de la méthode qui est fondée.
Wir setzen auf Gruppenarbeit, darauf, dass die Landwirte Erfahrungen austauschen und diskutieren, welche Lösung für diesen oder jenen Hof die beste ist. Dem Berater obliegt es, den Austausch zu moderieren, statt technische Lösungen vorzugeben. Der französische Pestizidaktionsplan hinkt seinen ehrgeizigen Zielen verzweifelt hinterher. Doch dank des DEFI-Netzwerks spricht sich immer mehr herum. Vielfach gibt es Alternativen zur chemischen Keule. Seit 10 Jahren sammelt das Projekt Erfahrungen im Bereich integrierter Pflanzenschutz, ein europaweit einmaliger Großversuch. Und Grund, warum die EU-Kommission beschlossen hat, dieses Projekt auf andere Mitgliedsländer auszudehnen. Denn der Druck wächst, weniger Pestizide einzusetzen. Im Februar 2020 hatte der Europäische Rechnungshof der EU Versagen beim Vorgehen gegen die Risiken von Agrarchemie vorgeworfen. Die 2009 ausgerufene bisherige Strategie zeige keine messbare Wirkung, mangels klar definierter Ziele sowie notwendiger Daten, um eine Reduzierung zu messen. Zudem mangele es an Instrumenten, um das Verhalten der Bauern mit möglicherweise umweltschädlichen Stoffen zu kontrollieren, sowie an Anreizen, auf harmlosere Produkte umzustellen. 16 Staaten ziehen in dem europäischen Netzwerk landwirtschaftlicher Demonstrationsbetriebe mit, darunter Dänemark. Dessen Politik gilt als Vorbild. Dort wird das Ausbringen von Pestiziden besteuert. Seit 2014 gilt, je risikoreicher das Produkt, desto höher die Steuer. Der Griff ins Portemonnaie zeigt Wirkung. 2017 war die Pestizidbelastung 44% niedriger als noch 2011. Die Einnahmen dieser Lenkungsabgabe fließen in die Forschung, in die Entwicklung resistenter Sorten oder auch in die Finanzierung von Beraterdiensten, sagt Mede Sonosko. Sie forscht an der Aarhus-Universität zur Agrarökologie und koordiniert das neue EU-Netzwerk Integrierter Pflanzenschutz für Dänemark. Wir haben selbst gerade eine nationale Initiative mit Innovationshöfen gestartet, aber sie ist noch recht klein. Natürlich hoffen wir, das EU-Projekt mit dem unseren verknüpfen zu können. Sonosko spricht ein generelles Problem an. Projekte zum integrierten Pflanzenschutz interessieren zumeist nur Landwirte, die eh schon innovativ denken. Dass das EU-Projekt für Mittel über Reisen verfügt, könnte auch andere anlocken. Dann könnte eine Gruppe dänischer Bauern nach Italien oder Frankreich fahren und sich anschauen, wie dort Kollegen mit dem Thema umgehen. Das ist ein zusätzlicher Vorteil des EU-Programms. Unter den 31 Partnern des EU-Netzwerks sind 2 deutsche Institutionen, das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen sowie das Julius-Kühn-Institut. Letzteres koordinierte von 2011 bis 2018 das Modell- und Integrationsvorhaben zum integrierten Pflanzenschutz, dem 66 landwirtschaftliche Betriebe angehörten. Beim Projekt habe man sehr gute Erfahrungen gesammelt, die man nun mit den anderen Teilnehmern des EU-Netzwerks teilen wolle, so Silke Dachbrot-Seidé vom Julius-Kühn-Institut.
Wir sind in dem Sinne zunächst erstmal Gebende. Und erhoffen uns natürlich trotzdem auch von den Demonstrationen und den teilweisen Versuchen und neuen Ansätzen, die in dem Projekt entwickelt werden, auch zu partizipieren für eventuell weitere Vorhaben, die in Deutschland in der Zukunft hoffentlich aufgelegt werden.
4 Jahre soll das EU-Netzwerksprojekt laufen und zu einem Mentalitätswandel im Bereich integrierter Pflanzenschutz beitragen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Gekaufter Babybrei aus dem Glas ist praktisch und die Hersteller bieten eine sehr vielfältige Auswahl an. In einer Untersuchung der Stiftung Warentest fiel kein Babybrei durch ein schlechteres Ergebnis aus der Reihe. Eltern sollten auf die Unterschiede beim Nährwert achten. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
In den ersten Monaten geht nichts über die Muttermilch, so Experten für Kinderernährung. Der Säugling erhalte durch das Stillen im Grunde alles, was er in seiner ersten Lebensphase benötigt. Denn die Muttermilch passt sich den Nährstoffbedarf der Kleinsten an. Sie schützt vor Magen-Darm-Infekten und beugt auch Allergien vor. Doch dann sei es auch bald Zeit für die erste Brei-Mahlzeit, sagt Svanche Waterstraat, Ernährungsexpertin bei der Stiftung Warentest.
4 bis 6 Monate sollten die Babys ausschließlich gestillt werden und dann sollte aber auch in diesem Zeitfenster zwischen dem 5. und 7. Monat auch zum ersten Mal Brei gefüttert werden, weil dann einfach der Energiebedarf steigt, auch der Nährstoffbedarf steigt und das kann die Muttermilch dann allein nicht mehr decken.
Viele Eltern kochen selbst, doch auch Fertigprodukte können geeignet sein. Die Stiftung Warentest untersuchte 20 Babybreie im Glas, 17 davon waren Bioprodukte. Am wichtigsten hierbei die Nährstoffzusammensetzung. Ein hoher Anteil an für den Körper günstigen Omega-3-Fettsäuren ist beispielsweise wichtig. Hier konnten fast alle Fertigpreis punkten. Eine gute Bewertung jedoch gab es nur, wenn auch ausreichend Mineralstoffe enthalten waren. Vor allem einige fleischlose Produkte hatten hier Defizite.
Vor allen Dingen beim Eisen, aber auch beim Zink oder beim Jod. Aber das Wichtigste ist eben das Eisen. Deswegen empfehlen eben auch Wissenschaftler diesen Fleischbrei mit Gemüse und Kartoffeln als ersten Brei und nicht zum Beispiel einen Milchbrei. Die Anbieter sparen aber in Fleisch. Die Gläschen enthalten kaum mehr als 8%. Und deswegen sind hier eben viele ernährungsphysiologisch eben nur befriedigend, was sich auf das Gesamturteil auswirkt.
Wer vegetarische Babybreie bevorzugt, sollte auf bestimmte pflanzliche Inhaltsstoffe wie beispielsweise Amaranth oder Linsen achten. Dadurch ist auch hier der Eisenbedarf der Kleinsten in der Regel gedeckt. In der Schadstoffanalyse wurden keine Pestizidrückstände nachgewiesen. Auch Keime waren kein Problem. Die Breie werden durch Sterilisieren haltbar gemacht. Dabei entsteht allerdings ein anderer Schadstoff, Furan. In Tierversuchen wirkt er krebserregend. Dennoch.
Allerdings fanden wir wirklich auch nur geringe Mengen. Und es ist auch noch unklar, ob sie die Gesundheit von Babys gefährden. Und sie sind eben auch nicht vermeidbar, diese Furanmengen, weil eben der Deckel auf dem Gläschen drauf ist, wenn das sterilisiert wird. Das heißt, das kann nicht entweichen, dieses Furan. Aber zu Hause können die Eltern, wenn sie das Gläschen erwärmen, mit einem offenen Deckel das machen. Und dabei kann sich das Furan dann noch teilweise verflüchtigen.
7 von 20 untersuchten Babybreien erhielten ein gutes Gesamturteil. Warentesterin Svanche Waterstraat.
Ganz vorn liegen 2, nämlich DM Bio Fenchel Pastinakenbrei mit Couscous und Huhn und auch von HIP Couscous Gemüsepfanne. Und wenn man sich die Preise anschaut, der günstigste gute Brei ist das vegetarische DM Babylove Tomatengemüse mit Nudeln.
3 der 7 bewerteten Babybreie waren zudem vegetarisch. Fazit: Eltern sollten auf jeden Fall auf die Nährstoffe in den Fertigprodukten achten. Doch diese Empfehlung gilt auch für jene, die lieber selber kochen.
Es spricht auch nichts dagegen, den Brei selber zu kochen. Im Gegenteil, es lässt sich sogar manche Schwäche der Fertigbrei vermeiden, zum Beispiel indem man mehr Fleisch einsetzt, wodurch die Brei dann auch mehr Eisen enthalten.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Schulöffnung ja oder nein? Den Diskussionsstand erfahren Sie ab 12:10 Uhr. Ich bin Jule Reimer. Danke fürs Zuhören.